vergisst mit Kapitel 11. Das nächste Lehrer steht schon dran, denn die Voraussetzungen, die da stehen, die brauchen wir auch größtenteils, um nochmal zu wiederholen, was die Isometrie ist. Also habe ich mir überlegt, das steht da jetzt schon. Ich lese es nochmal langsam vor. Sie können sich in Ruhe Notizen machen und dann wiederholen wir, worum es eigentlich geht. In Voraussetzung 9 steht nur, dass K ein Körper ist und V ein endlicher Vektorraum. Jetzt nehmen wir uns zusätzlich eine Basis B her, eine K-Basis B für unseren Vektorraum V. Wir wollen einen weiteren endlich erzeugten K-Vektorraum haben namens B. Wir wollen einen Automorphismus Sigma haben von K, eine Sigma-Bilinearform F auf V und eine Sigma-Bilinearform G auf B. Und jetzt lese ich erstmal weiter, was im Lemma passiert. Wir nehmen einen Homomorphismus Phi her von V nach B und wir setzen Folgendes voraus. Immer dann, wenn wir zwei Basisvektoren in F einsetzen, dann ist egal, ob ich den Wert ausrechne f von den beiden Basisvektoren, nennen wir sie B1 und B2, oder ob ich die Form g benutze und dann die Bilder von B1 und B2 unterfüge. In beiden Fällen soll das Gleiche rauskommen. Und die Behauptung ist, dass dann phi eine Isometrie ist. Und um zu verstehen, warum das ein gutes Ergebnis ist, gucken wir uns nochmal an, was wir bei einer Isometrie eigentlich nachrechnen müssen. Eigentlich müssen wir nämlich nachrechnen, dass für alle Vektoren V und B aus V diese Rechenregel gilt, f von V, B ist das gleiche wie g von V, Phi, B. Heißt also, dass sich diese beiden Formen, f und g, mit der Anwendung von Phi vertragen. Was ist der Gewinn? Naja, anstatt es für alle Vektoren nachrechnen zu müssen, reicht es, wenn ich es für eine Basis nachrechne. Besonders überraschend ist es nicht, angesichts dessen, was wir schon so wissen. Deswegen ist auch der Beweis überhaupt nicht überraschend. Man macht genau das, was man denkt, was man machen muss. Man benutzt diese BLF-Eigenschaften und die Tatsache, dass man jeden Vektor als Linearkombination in einer Basis schreiben kann. Mehr passiert nicht. Zur Erinnerung steht das jetzt nochmal hier, damit wir gleich wissen, dass wir angekommen sind. Und jetzt können wir einfach mit dem Beweis des Lemmas starten. Um mit der Basis sinnvoll arbeiten zu können, geben wir den Vektoren Namen und wir nehmen uns auch die Größe her. V ist endlich erzeugt, das heißt, B ist eine endliche Menge. Sei mal n die Dimension von V. Das ist jetzt eine natürliche Zahl über 0. Und den Basisvektoren gebe ich die Namen B1 bis Bn. Jetzt wollen wir das nachrechnen, was da drüben steht bei der Erinnerung. Wir nehmen uns also zwei Vektoren V und B her und fangen an loszurechnen. Und was machen wir natürlich? Wir benutzen das eine Basis einer Erzeugungssystem. Wir können V und B mit Hilfe von B1 bis Bn als Linearkombination schreiben. Da brauchen wir ganz viele Skalare. Lambda 1 bis Lambda n und μ 1 bis μ n nehme ich mir aus K so her. Durch Einsetzen für V und durch einen Zwischenschritt. Wer braucht dazu mehr Erklärung? Ah, okay. Dann, Moment. Moment, ich muss mich nur kurz mit meiner Kreide anfreunden. Na, die will nicht. Augenblick, andere Kreide. Das ist der, der manchmal quietscht. Ich entschuldige mich jetzt schon.
Von 1 bis n, Mü, I, Sigma, Mal, F von V, Phi, Kommadi, das heißt, das ist mal wieder, das ist die Rechnung aus GLF. Diesmal benutze ich zu GLF Eigenschaften für G. Das heißt, dann steht hier G von V, Phi, Summe, I läuft von 1.
werden, fragen. Wir gucken uns gleich ein Beispiel an, das uns zeigt, dass wir da wirklich Arbeit sparen. Denn anstatt allgemeine Vektoren aus R² betrachten zu müssen, reicht es, wenn wir Basen angucken, um zu sehen, dass etwas eine Isometrie ist. Ich wische gleich, während der Beamer angeht, und dann gucken wir uns das hier in Ruhe an. Das ist Beispiel 1122.
Schreiben wir einfach hin.
F von B1, B1 ist 1. was ist g von B1 phi? B1 phi, naja, da müssen wir rechnen. Wir schreiben also hin, was B1 phi ist. Das haben wir da oben stehen. B1 phi ist 1,0. Das ist das gleiche wie C2. Also steht da g von C2, C2. Und jetzt gucken wir in die Matrix zu g, die sehen wir da oben noch. G von C2, C2 steht unten rechts, das ist auch 1. Das heißt, die stimmen überein. Das ist das Prinzip. Ausrechnen. Und einmal muss man die Abbildung wirklich anwenden und dann rechnen. Aber in beiden Fällen gucken wir einfach in die Gramsche Matrix und lesen die Werte ab. Das ist der Charme dieses Lemmas. Wenn man eine Gramsche Matrix hat, muss man nur reingucken. Weiter geht's. F von B1, B2. Die eine Matrix sagt, das ist 3. Die andere Matrix sagt, wenn wir abgebildet haben, dann kriegen wir G von C2, C1 und dann sagt uns die Matrix für G, dass das auch 3 ist. Jetzt kommt die nächste Rechnung. B2, B1. Da gucken wir in die erste Matrix und sehen, das ist 0. Dann rechnen wir aus, was ist G von B2, Phi, B1, Phi. Wir schreiben das Richtige hin, gucken in die Matrix für G an die richtige Stelle und sehen, das ist auch 0. Wem ist das Prinzip noch gar nicht klar? Ah, okay. Dann erkläre ich es nochmal langsam am letzten und dann gucken wir, ob es besser wird. Einverstanden? So. Letzter Schritt, jetzt nochmal in Zeitlupe. Was ist denn zu zeigen? Zu zeigen ist, f von b2, b2 ist das gleiche wie g von b2, phi, b2, phi. Das ist die Rechenregel, die wir nachweisen müssen. Also rechnen wir beides aus. F von b2, b2 ist 1. Woher weiß ich das? Ich gucke hier oben in die Matrix und sehe, dass da f von b2, b2 steht, denn das ist die Definition der Gramsche Matrix. Also lese ich die 1 da. Jetzt gucke ich wieder nach unten. Was ist denn b2, phi? Hier steht, was B2 Phi ist. Das ist nämlich der Vektor 1,1 und 1,1 ist das gleiche wie C1. Also setze ich ein, G von C1, C1. Da gucke ich wieder in die Gramsche Matrix. Das steht oben links, denn so ist die Gramsche Matrix definiert. Und dann vergleiche ich das und sehe, oh, ist dasselbe. Super. Besser? Noch Wünsche? Fragen, Beschwerden? Hat das Beispiel geholfen, um zu sehen, dass das Lemma ganz toll ist? 4 Rechnungen statt unendlich viele? Sozusagen. Okay, also es fiel wirklich eine Isometrie und wir haben das ziemlich einfach durch ein bisschen rumrechnen und ablesen in den Matrizen rausgekriegt. Den brauche ich später nochmal, aber das Bild kann erstmal weg. Und wir machen weiter mit dem nächsten Lemma. Das nächste Lemma steht an der Tafel, damit Sie es zitieren können, wenn Sie es brauchen. Das, was danach gerechnet wird, ist aber einfach nur das Untergruppenkriterium und weil das eine tolle Gelegenheit zum Üben ist, ist es eine Übungsaufgabe. Lemma 11.23. Keine Rolle und ich bin auch ziemlich sicher, dass das keine Standardnotation ist. Ich habe dafür schon so viele verschiedene Bezeichnungen gesehen. Hier ist die, die ich mir jetzt für diese Vorlesung überlegt habe. Groß I und ein F von V. Das ist ein großes V und das wird jetzt die Menge der Isometrien von V auf sich selbst bezüglich F. Nein, nicht ganz. Das ist die Menge der bijektiven Isometrien von V auf sich selbst. Das ist ein bisschen spezieller. Die Isometrieeigenschaft ist ja eine, die sich erstmal auf alle Homomorphismen, oder wir können bei allen Homomorphismen von V in sich selbst fragen, ob die eine Isometrie sind. Und das könnte auch nicht bijektive Homomorphismen mit einschließen. Es kann sein, dass die das erfüllen. Und hier möchte ich aber nur die bijektiven Isometrien betrachten. Das heißt, dass hier wird die Menge aller Phi aus ELV, deswegen habe ich das so betont, ELV ist die Menge der Vektorraumautomorphismen von V, mit der Eigenschaft, dass Phi gleichzeitig eine Isometrie ist von V, F in sich selbst. geht um Vektorraum-Homomorphismen von Tau in sich selbst. Die sollen bijektiv sein und diese Isometrie-Eigenschaft erfüllen. Und zwar bezüglich f. Das heißt hier also einfach, f von zwei Vektoren ist das gleiche wie f von den Bildern der Vektoren unter phi. Ja, und das ist eine Gruppe, eine Untergruppe von GLV. Und das sollen Sie in der Übungsaufgabe zeigen. Von irgendwas heißt, Sie können das Untergruppenkriterium benutzen und sparen sich einige nervige Rechnungen. Jetzt lernen wir noch eine besondere Art von Isometrien kennen. Und dann gucke ich mal auf Ihre Reaktion, wenn auf einmal ein Wort auftaucht, das Sie schon kennen. Symmetrisch und der Körper hat nicht Charakteristik 2. Das heißt, in dem Körper ist 1 plus 1 nicht 0. Das war orthogonal. Und das ist eine linear vom Aufbau. Jetzt suchen wir uns einen Vektor raus, der nicht auf sich selbst senkrecht steht. Eine Abbildung. Und diese Abbildung heißt Spiegelung. Und man kann jetzt sagen, Spiegelung zu V0 zum Beispiel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt noch genauer bezeichnen kann. Und nein, ich kommentiere das jetzt nicht weiter, weil es nämlich Übungsaufgaben dazu geben soll. Und ich möchte nicht da jetzt Dinge vorwegnehmen, bei denen viel lustiger ist, wenn Sie die durch Knobeln selber rauskriegen. Ja. Da fehlt eine Klammer. Muss irgendwann wieder zugehen. Zweiter Hauptsatz der Klammerrechnung. Jede Klammer, die zugeht, muss irgendwann mal aufgegangen sein. Und das wird dann zu diesem komischen Zählen. Und manchmal klappt es, aber man könnte auch sagen, man sollte Ausdrücke mit vielen Klammern nie in der Öffentlichkeit an die Tafel schreiben. Okay. Spiegelungen sind Isometrien. Warum die Spiegelungen heißen, wird Ihnen hoffentlich klar, wenn Sie ein paar Übungsaufgaben durchgerechnet haben. Ich möchte Ihnen dieses Erlebnis nicht wegnehmen. Ich möchte nichts vorwegnehmen. Man möchte einfach nur sagen, das ist eine geometrische Interpretation. Okay, ein bisschen wischen. Dann ist es Zeit für die letzte große Generalvoraussetzung in dieser Vorlesung. Und wir spezialisieren uns auf ganz bestimmte Linearformen. Bereit für die letzte Generalvoraussetzung, für die letzte große, Nummer 10. Wir wollen jetzt das, was wir beim Standard-Skalarprodukt gesehen haben. Insbesondere lässt das schöne geometrische Interpretationen zu, was auch wieder in den Übungsaufgaben Thema sein wird. Manches von dem, was man vom Standard-Skalarprodukt kennt, in R hoch n oder C hoch n, kann man auch ein bisschen verallgemeinern für Sigma-Bilinearformen, die leicht schwächere Voraussetzungen erfüllen. Und deswegen führen wir jetzt den Begriff eines zugrunde liegende Körper K sowieso R ist. Aber wenn der Körper C ist, dann ist ja überhaupt nicht klar, warum Formwerte in R liegen sollten. Das heißt, es ist wirklich eine Voraussetzung. Und sie sollen größer gleich 0 sein. Mit sich selber Formwert 0 hat. Die anderen müssen einen Formwert haben, der echt größer als 0. Den sehen wir hier auch noch. Der kommt dann nochmal aus unserer Perspektive.
Wir kennen schon Beispiele, die Standard-Granatprodukte haben wir schon gesehen. Und ich möchte noch einen kleinen Hinweis geben für später, wenn wir Resultate von vorher anwenden. Aus dieser Definition folgt sofort, dass Granatprodukte regulär sind. Der einzige Vektor, der auf allem senkrecht steht, ist der Nullvektor. Standard-Skalarprodukte, die heißen also zu Recht so.
können wir auf den Folien weitermachen. Ich fange mal an, Sie können schon ein bisschen lesen und ich wische die Tafel. Denn für Skalarprodukte können wir etwas machen, was im Allgemeinen für jede Sigma-Bilinearform so nicht funktionieren würde. Bei Skalarprodukten finden wir immer Orthonormalbasen. Und das nächste Verfahren, das Gram-Schmidt-Verfahren zur Orthonormierung, ich sage eigentlich lieber, wie basteln wir eine Orthonormalbasis? Dieses Verfahren zeigt uns, wie das geht. Es gibt uns eine Vorschrift, wie wir ausgehend von irgendeiner Basis, die uns jemand gibt für den Vektorraum V, eine Orthonormalbasis konstruieren können bezüglich eines Skalarprodukts. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich zeige Ihnen mal nur die ersten Schritte, das erste bisschen, und dann könnt ihr in Ruhe gucken und ich wische eine Runde. Gram-Schmidt-Verfahren zur Orthonormierung. Wir haben die Voraussetzungen gegeben, die wir gerade eingeführt haben, ganz frisch. Der Vektorraum soll Dimension mindestens 1 haben, damit wir überhaupt Vektoren haben, die interessant sind, mit denen wir arbeiten können. Es ist ein Skalarprodukt. Vorsicht, das, was wir hier machen, funktioniert nicht total allgemein. Und jetzt haben wir irgendeine Basis B gegeben von V mit Vektoren B1 bis Bn. Und die Frage ist, wie können wir daraus eine Basis basteln, die eine Orthonormalbasis ist? Wer erklärt mir nochmal, was man dafür nachprüfen muss? Welche Eigenschaften muss eine Orthonormalbasis erfüllen? Ah, dann können Sie das nachgucken, während ich wische. Denn das Verfahren macht mehr Spaß, wenn man weiß, wo man hin will. Stehen senkrecht aufeinander, paarweise, genau, die verschiedenen Basisvektoren. Was ist mit den Basisvektoren und dem Formenwert mit sich selbst? Wissen wir darüber auch was? Richtig, genau. Wir fassen das nochmal zusammen, danke. Bei einer Orthogonalbasis bezüglich F ist die einzige Voraussetzung, dass verschiedene Basisvektoren senkrecht aufeinander stehen. Bei einer Orthonormalbasis sind darüber hinaus die Vektoren noch in dem Sinne normiert, dass sie mit sich selber Formwert 1 haben. Das heißt also, dass wir bei einer Gramschen Matrix erwarten, bei einer Orthogonalbasis, dass da außerhalb der Diagonale lauter Nullen stehen. Und bei einer Orthonormalbasis erwarten wir, dass die Gramsche Matrix einfach die Einheitsmatrix ist. So kann man sich das merken.
Ja. Das heißt, bei einer Orthonormalbasis müssen auch die Vektoren senkrecht aufeinander stehen?
Ja, jede Orthonormalbasis ist insbesondere eine Orthogonalbasis, das habe ich wahrscheinlich in der Definition auch so hingeschrieben, wahrscheinlich habe ich hingeschrieben, eine Basis heißt Orthonormalbasis, genau dann, wenn sie eine Orthogonalbasis ist und zusätzlich noch irgendwas gibt. Ja, wie steht es denn da? Wie habe ich es denn angeschrieben? Genau, es steht doch da, aber anders formuliert, als ich es gerade gesagt habe.
Ja.
Nee, Danke, bestimmt gab es andere Leute, die auch nochmal hätten hingucken müssen. Also danke für den Hinweis. Jetzt wissen wir, was wir zeigen müssen. Wir müssen eine Basis basteln, bei der die Vektoren senkrecht aufeinander stehen und mit sich selber Form Let 1 haben. Los geht's. Der erste Schritt ist, dass wir uns den ersten Basisvektor schnappen, B1. Der ist nicht der Nullvektor, das heißt, er steht nicht senkrecht auf sich selber, denn die Form ist ja positiv definiert. Deswegen können wir folgende Rechnung machen. Wir können den Formwert hernehmen, wir nennen ihn Lambda 1. Der ist jetzt nicht 0, man kann das Ding in R invertieren. Und wir invertieren nicht nur, wir ziehen sozusagen noch die Wurzel. Und das geht, weil die ganzen Sachen ja strikt positiv sind. Sie sehen jetzt, wo die ganzen Voraussetzungen reingehen. Auf die Art und Weise basteln wir uns einen neuen Vektor C1. Das ist ein skalares Vielfaches von B1, Delta 1 mal B1. Und Delta 1 ist einfach nur so geschickt gewählt, dass der Normwert von dem, dass der Formwert von dem neuen Ding mit sich selber 1 ist. Nur darum geht's. Wir verändern B1 zu einem Vektor, der mit sich selber Formwert 1 hat. Hier steht die Rechnung. Der neue Vektor heißt C1. Ich setze einfach alles ein und habe Delta 1 halt so geschickt gewählt, dass am Ende 1 rauskommt. Da war jetzt noch nichts Witziges dabei. Da ist nur eine Normierung passiert. Und im weiteren Verfahren gehen wir immer in zwei Schritten vor, um einen neuen Basisvektor für die Orthonormalbasis zu finden. Schritt 1, wir suchen einen neuen geeigneten Basisvektor, der senkrecht steht auf allem, was wir schon haben. Schritt 2, wir normieren das Ding, damit es auf sich selber oder mit sich selber Formwert 1 hat. So, und das schreibe ich jetzt einfach nur hin, oder habe ich Ihnen aufgeschrieben, wie wir das machen? Gucken wir uns den nächsten Schritt an. C1 ist jetzt der erste Vektor aus unserer gesuchten Orthonormalbasis. Naja, und falls möglich, falls wir also noch nicht fertig sind, sprich, falls der Vektorraum Dimension mindestens 2 hat, machen wir weiter. Wir suchen den nächsten Basisvektor. Erstmal definieren wir einen Hilfsvektor C2'. Das wird jetzt ein Kerlchen, das schon mal senkrecht steht auf C1, aber möglicherweise muss es noch normiert werden. Wie sieht C2' aus? Na, das ist einfach auch wieder sowas, was man ausrechnet. Man braucht so einen Vorfaktor. Minus f von c1, b2 abgebildet mit Sigma. Das multipliziert man mit c1 und addiert es zu b2. Das ist also so eine Art Korrektur des Basisvektors, den wir schon haben, damit etwas rauskommt, was auf c1 senkrecht steht. Und wir rechnen nach, dass das so funktioniert. Hier ist die Rechnung. F von c1, c2' ist, wenn man alles ausrechnet, 0. Aha, das war also jetzt der erste Schritt. Einen neuen Basisvektor finden, der senkrecht steht auf dem, was wir schon haben. Aber der Formwert von C2' mit sich selbst ist jetzt möglicherweise noch nicht 1, also stellen wir sicher, dass es 1 wird, indem wir korrigieren. Da kommt jetzt wieder so ein Vorfaktor Delta 2 ins Spiel, den haben wir einfach nur genau so geschickt gewählt wie vorher das Delta 1. Wir korrigieren, bilden also jetzt C2 als Delta 2 mal C2', rechnen aus, dass dieses Ding mit sich selber Formwert 1 hat. Und das senkrecht stehen auf C1 bleibt erhalten, denn wenn ein Vektor auf einem anderen senkrecht steht, dann stehen auch alle skalaren Vielfache davon auf dem Vektor senkrecht. Das liegt an den Rechenregeln für Bilinearformen. Okay, wem ist dieses grundsätzliche Verfahren, dass man also zuerst einen neuen Vektor bastelt, der senkrecht steht und ihn dann normiert, noch nicht klar? Wer braucht dazu irgendwie noch mehr Erläuterungen? Okay. Hier, wenn ich C2' bilde, bastle ich mir einen neuen Vektor. Ich fange an mit B2 und ich korrigiere den um so einen zusätzlichen Term, um etwas zu bekommen, wovon ich hier nachrechnen kann, dass es senkrecht auf C1 steht. Das war der erste Teil. Jetzt habe ich also so einen Kandidaten. Und wenn ich nur eine Orthogonalbasis suchen würde, wäre ich jetzt schon fertig. Aber orthonormal heißt ja, dass die Dinger mit sich selber Formwert 1 haben müssen und C2' hat das vielleicht noch nicht. Also bastle ich ein passendes skalares Vielfaches von C2', was es tut. Das ist der zweite Teil. Besser? Hier war auch noch eine Frage.
Genau, beim allerersten sollen Deltas rausgezogen werden. Warum kann man das aus dem zweiten einfach, also aus dem zweiten Komponenten einfach rausziehen, ohne das mit Sigma abzugeben? Also f von C1 C1 und dann f von Delta 1 mal B1 und dann wird nur Delta Quadrat rausgezogen.
Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, warum das so ist. Das liegt daran, dass Delta 1 aus R kommt. Das heißt, entweder ist der Körper sowieso R und Sigma ist Identität, oder wir arbeiten über C und dann die Sigma-Komplexe kommt über C Kalkulation und macht mit Delta 1 nichts, weil das eine reelle Zahl ist. Das ist der Punkt. Super Frage, danke. Das hätte ich natürlich dazu erklären sollen. Danke, danke, danke. Noch mehr tolle Fragen? Jetzt haben wir uns durchgearbeitet bis zum zweiten Vektor, der besucht eine Basis. Und jetzt gibt es einfach einen Schritt, der erklärt, wie man allgemein weitermacht, wenn man schon eine gewisse Anzahl von Vektoren für die Orthonormalbasis gefunden hat. Dieser allgemeine Schritt steht hier unten, unter weiteres Vorgehen. Man macht jetzt immer dasselbe. Man bastelt einen neuen Vektor, der senkrecht steht auf allem, was vorher da war. Und man normiert ihn, so wie wir bisher schon gesehen haben, dass man ihn normiert. Und die Bildungsvorschrift ist einfach nur ein bisschen komplizierter als vorher, weil ja vorher schon mehr Vektoren da sind, die man einbeziehen muss. Das heißt, dieser Korrekturterm wird größer, je länger man in dem Verfahren fortschreitet. Gleichzeitig sehen Sie aber auch, dass die Bildungsvorschrift kanonisch genug ist, dass man das in einen Algorithmus implementieren kann. Wir sehen gleich ein Beispiel, wo wir einmal ganz konkret diese Vorfaktoren ausrechnen. Was für Fragen haben Sie dazu, was wir da machen? Gut, ich muss ab, ja?
Die Erklärung, warum das dann die identische Abbildung sein muss. Also
welche Erklärung, wo, welche identische Abbildung?
Die Frage, warum das dann ein Delta Quadrat.
Also soll ich das nochmal wiederholen?
Ja, natürlich, ich kann nur.
Ah, okay, ja, das mache ich gern. Nochmal nach oben. Die Frage war, warum hier oben, wenn ich Delta 1 rausziehe, einmal vorne, einmal hinten, warum dann hier steht Delta 1 Quadrat und nicht Delta 1 mal Delta 1 hoch Sigma. Genau. Nach unserer Voraussetzung ist F ein Skalarprodukt, das heißt, der Körper ist R oder C. Wenn der Körper R ist und die Form orthogonal, dann gibt es da keinen Automorphismus, der da rumläuft, das ist einfach die Identität auf R. Das heißt, Delta 1 hoch Sigma ist das gleiche wie Delta 1 und es ist klar, dass ich das so zusammenfassen darf. In dem anderen Fall ist der Körper C und Sigma ist komplexe Konjugation. Und da Delta 1 eine reelle Zahl ist, ändert sie sich nicht. Das war die Erklärung. Noch was anderes? Soll ich noch irgendwas wiederholen oder nochmal ausführlicher erklären? Bevor wir ins Beispiel gucken. Im Beispiel sehen wir nämlich ganz konkret, wie die Rechnungen aussehen. Da kriegen wir ein Gefühl dafür, wie schrecklich das wird. Und das ist harmlos. Ich meine, das ist eins von meinen Beispielen. Die sind ja meistens harmlos. Aber es gibt Gründe, warum wir sowas dann einen Computer machen lassen und das nicht immer selber tun. Bereit fürs Beispiel? Okay, ich sehe keine Einwände. Dann Beispiel 11, 25. Man merkt, dass wir dem Ende zugehen. Hier ist das Beispiel. Wir fangen an mit dem Körper R. Der Vektorraum ist R hoch 3. Und unsere geordnete Basis B-Hut ist gegeben mit Bezeichnung B1, B2, B3. Und das Ziel ist jetzt, ausgehend von B-Hut eine Orthonormalbasis zu basteln. Sie können natürlich die sofort anordnen, wenn Sie wollen, indem Sie dann gleich in der Reihenfolge so hinschreiben, in ein Tupel. Das ist ungenommen. Die Form, die uns gegeben ist, F, die kriegen wir in Form einer Gramschen Matrix. Und Sie können an der Matrix ablesen, dass diese Form ein Skalarprodukt ist. Das ist eine tolle kleine Aufgabe für Sie. Wenn Sie Lust haben, denken Sie darüber nach. Wie kann man solche Eigenschaften an den Gramschen Matrizen ablesen? Das sind nämlich auch ganz tolle Prüfungsfragen. Falls Leute dieses ganze Thema mögen und zum Beispiel damit einsteigen wollen, dann kann man super anfangen mit, was für Eigenschaften von Formen kann man eigentlich an Gramschen Matrizen ablesen. Wir haben das hier schon ein bisschen geübt. Jetzt kommt unser Verfahren. Wir sollen also jetzt eine Orthonormalbasis bestimmen. Und wir beginnen damit, dass wir den ersten Basisvektor B1 angucken und wir schauen mal, vielleicht qualifiziert er sich ja selber schon als Basisvektor in einer Orthonormalbasis. Naja, wenn wir in die Matrix gucken, dann sehen wir, da steht eine 2. F von B1, B1 ist 2, das ist leider nicht 1. Das heißt, B1 eignet sich leider selber nicht. Wir müssen korrigieren und der Korrekturfaktor ist das Inverse von Wurzel 2 bezüglich der Multiplikation. Okay, das ist also unser Delta 1. Damit korrigieren wir, kriegen unseren ersten Vektor C1. Wunderbar. Jetzt ist F von C1, C1 gleich 1. Wir behalten das und basteln den nächsten Vektor. Den basteln wir, indem wir zuerst diesen Hilfsvektor C2' basteln. Und wenn Sie sich erinnern, dann gab es bei C2' so einen Korrekturterm und da gingen mehrere Werte ein, ich rechne jetzt einfach die Werte vorher aus und setze die ein, damit man nicht alles auf einmal ausrechnen muss. Ich habe also zum Beispiel gesehen, dass man braucht f von c1 b2, das heißt, ich rechne das vorher aus und setze es danach ein. Da kommt raus Delta 1. Deswegen weiß ich jetzt, dass ich c2', also den ersten Kandidaten für meinen zweiten Basisvektor, dass ich den berechne als b2 minus Delta 1 mal c1. Das ist die Vorschrift aus dem Verfahren, was ich mache für den zweiten Vektor. Jetzt rechne ich aus, dass f, also erstmal weiß ich ja, wenn ich glaube, dass das, was im Verfahren stimmt, und wir haben ja alles nachgerechnet, dann muss ich jetzt also nicht nochmal nachrechnen, dass c2' auf c1 auch wirklich senkrecht steht. Wenn ich alles richtig gemacht habe, klappt das automatisch. Aber um zu gucken, ob ich den jetzt behalten kann oder ob ich korrigieren muss, muss ich schauen, ob der Formwert von c2' mit sich selber schon 1 ist. Also gucke ich mal, was ist denn f von c2' mit sich selbst? Und da rechne ich und rechne und rechne und rechne und rechne. Was mache ich? Ich setze einfach ein, was c2' ist, und dann benutze ich die Rechenregeln BLF1 und BLF2. Da kommen dann insgesamt 4 Terme raus, die ich einfach alle der Reihe nach ausrechne, und am Ende steht da 1/2. Das heißt also, dass der zweite gefundene Vektor c2' zwar schon senkrecht auf c1 steht, aber noch kein Orthonormalbasisvektor ist. Ich muss korrigieren. Und der Korrekturterm ist 1 durch Wurzel 1/2. Auf die Art und Weise kriege ich meinen zweiten Orthonormalbasenvektor, c2. Jetzt kommt der dritte und dann sind wir zum Glück fertig. Man merkt jetzt schon, Spaß macht es nicht wirklich. Okay, manchen Leuten vielleicht schon, ich will niemanden beleidigen, aber mir persönlich, nee. Und ich habe 5-mal diese blöde Seite Korrektur gelesen und geändert. Jetzt kommt c3'. Da brauchen wir wieder so einen Korrekturterm, den wir an B3 dran kleben. Und jetzt habe ich wieder erstmal Dinge ausgerechnet, die da reinfließen. Wir brauchen minus f von c1 b3. Und das wird dann zu so einem μ1. Und wir brauchen noch so ein μ2 minus f von c2 b3. Okay, rechne ich alles aus. Und dann bekomme ich mit dem Verfahren c3' als Kombination raus, B3 plus irgend so ein Zeug, ich setze das ein, was ich vorher ausgerechnet habe, so wie es im Verfahren steht, und bekomme einfach einen neuen Vektor. Und wieder mit einigen Hilfsrechnungen, ich habe Ihnen die nur der Vollständigkeit halber aufgeschrieben, damit Sie zu Hause, wenn Sie nachrechnen, Zwischenschritte haben, deswegen steht das da alles. Eigentlich möchte ich ja nur berechnen, was f von c3' ist. Und wenn man einsetzt, was c3' ist, dann kommen da halt diese Terme raus in der Mitte und die habe ich dann vorher teilweise schon ausgerechnet, damit es nicht so nervig ist und man das besser lesen kann. Was wir am Ende sehen, ist, dass c3' tatsächlich so bleiben kann, wie es ist, denn das hat mit sich selber schon den Formwert 1, zum Glück. Nein. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt eine Orthonormalbasis gefunden mit vertretbarem Aufwand. C, bestehend aus C1, C2, C3, ist eine Orthonormalbasis von V bezüglich F. Und wenn wir dem Verfahren gefolgt sind und da alles richtig gemacht haben, dann müssen wir jetzt streng genommen nichts mehr nachprüfen. Aber mich würde interessieren, auch vor allem für die Leute, die das Thema gut finden und überlegen, in der Prüfung zum Beispiel damit einzusteigen. Okay. Soll ich weitersprechen? Naja. Eine naheliegende Frage wäre ja, also mal angenommen, Sie sagen, ich möchte mit diesem Thema einsteigen. Ich sage, oh super, erklären Sie mir doch mal dieses Verfahren da, dieses Gram-Schmidt. Und dann erklären Sie mir halt, ja, man fängt mit dem ersten Basisvektor an, normiert den, dann bastelt man den zweiten, bisschen Korrektur, sodass der senkrecht steht, dann normiert man den und so weiter. Okay. Und dann würde ich Sie aber wahrscheinlich noch sowas fragen wie, ja Moment, wenn ich jetzt ganz sicher sein will am Ende, dass da wirklich eine Orthonormalbasis rausgekommen ist, was müsste ich da streng genommen alles nachprüfen? Naheliegende Frage. Die können wir mal kurz beantworten. Was muss man streng genommen am Ende alles nachprüfen, wenn man jetzt nicht dem Verfahren glaubt, sondern einfach nochmal so auf Nummer sicher gehen will? Wir haben vorhin wiederholt, was eine Orthonormalbasis ist. Was müssen wir nachprüfen? Ah, super, das ist ein ganz toller, schneller Weg, um das nachzuprüfen. Man stellt die Gramm'sche Matrix auf und guckt, ob das die Einheitsmatrix ist. Damit kriegt man zumindest schon mal raus, ob die senkrecht aufeinander stehen und mit sich selber Formwert 1 haben. Aber wenn man jetzt total pingelig ist und Sie wissen, dass ich das gerne bin, dann müsste man auch nochmal gucken, ist das Wort Basis denn gerechtfertigt? Ist das überhaupt eine Basis? Was mache ich denn da? Ja?
Sogenannte Unabhängigkeit.
Ja. Zum Beispiel. Sehr schön, genau. Wenn ich die Dimension des Vektorraums kenne und ich habe ja gerade damit rumgerechnet, also kenne ich die, dann schaue ich einfach, ob die Menge linear unabhängig ist. Das kann ich auch machen über eine Matrix, Rangbestimmung, irgendwas. Oder ich gucke, ob die den Vektorraum erzeugen. Oder ich gucke mal, was habe ich denn eigentlich gemacht vorher? Wie bin ich denn von der alten Basis zu der neuen gekommen? Vielleicht kann ich ja auch mit Austauschen argumentieren. Das ist die nächste Möglichkeit. Und Sie sehen auch, wie man dann von diesem Thema zu einem anderen Thema der Vorlesung hüpfen kann. Was dann wieder neuen Spaß macht. Ich höre jetzt, glaube ich, auf, darüber zu reden. Ich kriege ganz komische Schwingungen von Ihnen. Was für Fragen haben Sie noch zu diesem Rumgerechnen, um eine Orthonormalbasis zu bekommen? Dann lasse ich das nochmal einen Moment da. Und nein, ich muss nicht wischen, ich habe schon gewischt. Super, dann können wir uns jetzt den Begriff der adjungierten Abbildung nähern. Das braucht ein kleines bisschen Vorbereitung. Kam der auch schon irgendwo vor? Adjungierte Abbildung? Noch nicht? Oh, was Neues. Super. Wo ist mein... Da. Sprechen. Das mit der adjungierten Abbildung, die konkrete Vorbereitung dauert noch ein bisschen. Ich dachte, dass wir da vielleicht heute hinkommen, aber ich glaube es nicht. Ich mache erstmal. Ja, doch. Doch, ich mache mal genauso die Zahlen weiter. Als nächstes zeige ich Ihnen die sogenannte Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. Und die kennen Sie jetzt wieder, ne? Ja, okay. Soll ich lachen trotzdem? Wir können ja auch... Ah, genau. Wer kennt die noch nicht? Ah, okay, das sind genug. Ansonsten hätte ich ja auch sagen können, naja, wenn Sie es anschauen können. Aber schade, glaube ich, dass zweimal zu hören, oder? Schreibe kleiner gleich, was soll das heißen? Aber die Formwerte kommen doch alle aus R. Das ist doch der Witz beim Skalarprodukt. Die Formwerte kommen aus R und das heißt, meine ich alle. Die von Vektoren ist selber kommen aus R. Das heißt, ich muss streng genommen noch begründen, warum das hier eine reelle Zahl ist. Hier ist es klar. Das ist die Seite, bei der ich dachte, ich erkläre das mal. Hier ist es ja klar. Hier links ist es nicht klar. Was ist denn dann kommt der Realteil zum Quadrat raus plus der Imaginärteil zum Quadrat, also eine reelle Zahl. Das heißt, wir sind hier sicher im Land der reellen Zahlen. Kleiner gleich ist sinnvoll, alles ist okay. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir passiert das. Wenn ich im Kontext einer solchen algebraischen Vorlesung auf einmal mit Konzepten konfrontiert bin, die aus einem anderen Bereich der Mathematik kommen, dann freue ich mich erstens, weil es das Leben spannender macht, aber zweitens bin ich auch immer auf der Hut, ob denn auch wirklich alles, was ich sage, wohl definiert ist und ob alle Begriffe oder Zeichen, die vorkommen, auch in unserem Kontext erklärt sind. Was ist los, wenn die beiden Vektoren der Nullvektor sind? Naja, dann steht da überall 0. 0 ist kleiner gleich 0, da ist also nichts zu zeigen. Interessant ist es nur dann, wenn mindestens einer der beiden Vektoren nicht der Nullvektor ist. Ich nenne dieses Ding Lambda. Das ist jetzt eine reelle Zahl und sie ist echt größer als 0. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist umrechnen. Und bei diesem Umrechnen ist so ein kleiner Trick dabei, das sage ich jetzt schon, damit Sie sich nicht wundern, warum definiert sie so ein komisches Ding? Und dann fühlt es sich auf einmal sehr nach Analysis an, oder? Also ich hatte immer das Gefühl, dass alles voller Rechentricks und Hilfsfunktionen und sowas. Seit Delta folgendes Ding. Minus f von v, g mal Lambda hoch minus 1. Das darf ich alles tun. Das ist eine komplexe Zahl. Minus ist definiert, kein Problem. Lambda ist nicht 0, das heißt, das Inverse ist definiert, auch kein Problem. Das ist jetzt ein Element von im Zweifelsfall C. C ist der Körper, in dem auf jeden Fall alles liegt. Das haben wir jetzt gezeigt. Ein weiterer Standardtrick. Man hat eine Gleichung oder Ungleichung. Ja. Das? Wie man von da dahin kommt oder von dort nach unten? Dahin. Okay. Nichts gemacht? Nichts gemacht? Nichts gemacht. Was ist jetzt hier passiert? Na, das Lambda war doch gerade so gewählt, das steht da oben noch, dass das f von d, d ist, hoch minus 1. Das heißt, das hier ist, also das ist Lambda, hier steht Lambda hoch minus 1, das heißt, sie kürzen sich weg zu 1, dann bleibt nur dieses Delta auf Sigma da stehen und dann habe ich das hier nur hingeschrieben. Okay? Wo war ich? Erster Trick, komische Konstanten definieren. Zweiter Trick, Ungleichung mit irgendwas multiplizieren. In diesem Fall multiplizieren wir mit Lambda, dann passiert hier nichts. Hier drüben kommt dann hier vorne ein Lambda hin und dieses Lambda minus 1 verschwindet. Und warum bleibt die Ungleichung erhalten? Weil Lambda größer 0 ist. Okay, dieses Phänomen, was wir da sehen, dass da so eine Ungleichung stimmt, das ist etwas, was wir aus der Welt der Normfunktionen kennen. Deswegen definieren wir jetzt einmal, was eine Normfunktion ist, haben für den Moment das Gefühl, wir sind in einer Analysis-Vorlesung und überlegen uns dann, wie dieses Prinzip da allgemein funktioniert. Denn was wir hier in Wirklichkeit sehen, ist, dass von einem solchen Skalarprodukt eine Normfunktion herkommt, die man definieren kann auf ganz kanonische Weise und das schafft einen direkten Zusammenhang zwischen Räumen mit Skalarprodukt und normierten Räumen. Machen wir das doch mal. Normfunktionen brauchen wir, um euklidische Ringe zu definieren. Das sind Ringe mit besonders schönen Eigenschaften.
Das hier könnte ich im Gegensatz dazu analytische Normfunktionen nennen, denn es geht erstmal im Kern um was anderes. Basteln kann und dass wir im Prinzip schon gesehen haben, was da so reingeht. Die positive Definitheit hat was mit der Eigenschaft 1 zu tun. Dann haben wir Cauchy schwarz, das hat was mit der 3 zum Gleichung zu tun. Wir haben die Geschichte mit dem Betrag, irgendwie sehen wir den Zusammenhang. Aber ich habe Ihnen noch nicht gesagt, wie man jetzt wirklich die Norm aus der Form bastelt. Das steht im nächsten Lemma. Thank you.
nächsten Vorlesung am Anfang einmal hin, um uns zu vergewissern, dass nichts schief geht. Bis dann.